HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und heute bin ich im Gespräch mit dem Schauspieler Moritz Bleibtreu. Er wurde sehr bekannt mit den Filmen Knocking on Heaven's Door und Lola rennt, mit Solina und Soul Kitchen, ein vielbeschäftigter Schauspieler, preisgekrönt unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Silbernen Bären. Anfang des Jahres kam er ins Kino mit einem Film, der in Frankfurt und Umgebung gedreht wurde und den er auch mitproduziert hat. Nur Gott kann mich richten, hieß der Film. Da spielte er eine seiner typischen Rollen, einen Kerl frisch aus dem Knast entlassen, der einiges auf dem Kerbholz hat, Außenseiter. Und jetzt im neuen Film genau das Gegenteil, ein Gerichtsmediziner. Der Mann ist eben ziemlich wandlungsfähig. Herzlich willkommen, Moritz Bleibtreu.
Hallihallo, ich freue mich sehr. Dankeschön.
Abgeschnitten heißt der Film, der morgen in die Kinos kommt, nach dem Bestseller des Autorenduos Sebastian Fitzek und Michael Tsokos. Das ist ein spannender Thriller mit sehr vielen schaurigen Effekten und einem Gerichtsmediziner, dessen 17-jährige Tochter Hannah in die Fänge eines mordenden Psychopathen gerät. Eines Tages hat jener Professor Herzfeld eine Leiche auf dem Seziertisch, in deren Hirn eine Kapsel sitzt und darin befindet sich die Telefonnummer seiner Tochter. Er weiß sofort, was das bedeutet und macht sich auf den Weg nach Helgoland, wo der Entführer seine Tochter gefangen hält. Doch das ist nicht so einfach, denn die Insel ist wegen eines schweren Sturms vom Festland abgeschnitten. Mehr verrate ich erstmal nicht. Moritz Bleibtreu, was hat Sie an der Rolle des Gerichtsmediziners fasziniert?
Das ging zunächst mal damit los, dass der Regisseur des Films, der Christian Alwart, ein guter Freund von mir ist, mit dem ich über Jahre immer mal zusammenarbeiten wollte, auch von seiner Seite aus. Und dann hatte sich da recht schnell irgendwie das perfekte Projekt gefunden. Ich habe das gelesen und auch das Drehbuch wurde dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel anders. Und davon mal abgesehen, dass es einfach ein toll geschriebener Thriller ist. Was ich da sehr spannend fand, klar das Tempo, der Druck, unter dem die Figur da steht, aber natürlich auch diese subtile Schuld, die der die ganze Zeit mit sich rumträgt und die Tatsache, dass der natürlich auch irgendwie eben mitverantwortlich für das ganze Malheur ist, durch das er da durch muss. Und das insgesamt macht einfach ein packendes, spannendes Ding.
Also subtile Schuld, damit meinen Sie wahrscheinlich die Gewissensbisse des Vaters, der plötzlich merkt, dass er sich nicht genug um die Tochter gekümmert hat.
Das ist sicherlich ein Teil, aber das ist quasi der emotionale Unterbau. Aber der ist natürlich im direkten Bezug auf das, was da passiert, gar nicht so erheblich, sondern vielmehr, also würden wir jetzt anfangen zu spoilern. Ihre Zusammenfassung war ja schon sehr gut. Gut.
Danke.
Viel mehr dürfen wir nicht sagen. Ohne zu viel verraten zu wollen, er trägt sicherlich auch ein großes Stück Schuld auf seinen Schultern mit sich rum.
Ich habe den Film vorweg gesehen und ich muss sagen, das ist nichts für zarte Gemüter. Da wird ziemlich viel vom Innenleben toter Menschen gezeigt, über die der Entführer Professor Herzfeld dann Botschaften sendet. In diesem Film abgeschnitten. Der Zuschauer wird ziemlich drastisch mit dem Wesen der Rechtsmedizin und malträtierten, sehr echt aussehenden Leichen konfrontiert, die in der verlassenen Inselklinik von den Helfern des Professors vor Ort seziert werden. Sollte der Film nicht besser heißen, aufgeschnitten statt abgeschnitten?
Naja, ich denke, den Verweis, den haben Sie ja auch eben schon hervorragend in Ihrer Einführung betont. Also der Sebastian Fitzek, der Autor des Romans, sagte, so sei die Idee geboren. Also es sei eigentlich mehr oder weniger die Idee gewesen dieser, wenn man so will, ferngesteuerten Obduktion vor dem Hintergrund, dass da keiner weg konnte, weil die Insel eben abgeschnitten war vom Festland.
Ja.
Und das ist auf Helgoland tatsächlich so. Wir haben da ja wirklich auch gedreht und das ist auch uns passiert. Also das passiert tatsächlich öfter. Im Herbst ist das relativ normal, dass man dann tagelang, eben 3-4 Tage lang weder hin noch wegkommt.
Es ist sehr stürmisch und sehr schöne Bilder von der Insel Helgoland.
Genau, ich glaube, ab Windstärke 6 ist tschüss. Dann gibt es keine Flugzeuge mehr, kein Boot mehr und dann geht gar nichts mehr.
Ja, Sie gehen auch trotzdem komödiantisch an die Rolle heran, finde ich. Lars Eidinger spielt den Mörder und Entführer und er spricht in einer Szene mit scheinbar herausgeschnittener Zunge. Das hat was sehr Dämonisches, aber auch was Komödiantisches. Mussten Sie am Set lachen bei den Dreharbeiten, wenn er das Monster spielt?
Ach, das Lachen bezieht sich dann gar nicht so sehr, glaube ich, auf das, was dann so vor einer Kamera passiert oder die Szenenarbeit, sondern einfach viel mehr, weil man, ich meine, gute Schauspieler sind halt auch immer Kasper, ne? Also ich kenne nicht einen wirklich guten Meme, der nicht auch ein hervorragender Kasper wäre, und Leute unterhalten können wir. Und wenn man dann untereinander steckt, sich gegenseitig unterhalten kann man halt auch, ne? Insofern, na klar, also ich glaube, das ist auch generell, glaube ich, so, gerade um so, ja, abgründiger oder auch gewalttätiger oder was auch immer das Material da ist, umso mehr Witze macht man halt auch, um das irgendwie zu relativieren, ne? Und das war in dem Fall sicherlich auch so. Wir haben viel Spaß gehabt. Wobei man sagen muss, es ist doch insgesamt anstrengend gewesen, einfach weil der Film ja in einer Nacht spielt und die eben in einem Orkan, wenn man so will, Nacht, Wind und Schnee, was bedeutet, dass du bei jeder Außenaufnahme eine Windmaschine und eine Schneemaschine brauchst, und das macht das Ganze natürlich im Ablauf einfach sehr, sehr aufwendig, ne?
Sie sagten eben, Sie haben gelacht, und ist das auch ein bisschen Kompensation für, naja, für die eigenen Abgründe, an die man da auch herankommt?
Ich muss dazu sagen, ich bin kein Schauspieler, der den Beruf in irgendeiner Art und Weise, ich würde fast sagen, therapeutischer Art begreift oder so, der, wo dann da irgendeine Form von reinigendem Prozess oder auch ein Zugewinnen an Persönlichkeit oder eine Draufsicht auf sich selbst oder auch eine noch weitere Fragestellung an sich selbst stattfindet oder so. Ich betrachte das sehr spielerisch, aber ich glaube, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass glaube ich, die Natur des sich Geschichten anhörens, lesens, schauens, was auch immer ist, dass wir eigentlich diese eben auch gerade schrecklichen Geschichten uns deswegen anhören und anschauen und lesen, weil sie quasi eine Möglichkeit bieten, sich mit Form von Urängsten auseinanderzusetzen und die irgendwie an einen selbst und an das eigene Leben ranzulassen, ohne eben wirklich in so einer Situation zu sein. Und das ist, glaube ich, das psychologisch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding und auch kulturell ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und das ist irgendwie die Natur des Geschichtenerzählens, glaube ich. Also die Geschichten nehmen uns ab, bestimmte Erfahrungswerte selbst machen zu müssen und werfen aber trotzdem die Fragen auf, die damit einhergehen.
Das sagt der Schauspieler Moritz Bleibtreu. Ab morgen zu sehen in seinem neuesten Film Abgeschnitten. Und es gibt noch sehr viel mehr zu erzählen. Und wir widmen uns jetzt mal Ihrer ersten Musik. Sie haben ausgewählt ein Stück von Bob Marley.
Genau, ich habe von Bob Marley ausgewählt Natural Mystic. Ja, mit Bob Marley war, ich glaube, einer der ersten Momente, wo ich mit einem einzelnen Musiker mich so verliebt habe in die Musik und auch in den Künstler an sich. Und es, glaube ich, für mich einer der wenigen Künstler ist auf der Welt, die es geschafft haben, ich glaube, fast nicht ein schlechtes Lied zu machen. Und deswegen hören wir jetzt eins meiner Lieblingslieder von Bob Marley, Natural Mystic.
There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet.
Natural Mystic von Bob Marley, das hat sich Moritz Bleibtreu gewünscht. Heute mein Gesprächspartner bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. In den vergangenen Jahren, Herr Bleibtreu, hat man Sie kaum im Fernsehen gesehen, außer für die ZDF-Reihe Schuld, Ferdinand von Schirach. Da haben Sie einen Rechtsanwalt gespielt und eine Ausnahme gemacht. Ich glaube, die Dreharbeiten für die nächsten Folgen haben gerade begonnen.
Das ist richtig, ja. Wir machen jetzt die dritte Staffel, die haben gerade schon begonnen. Mhm. Ja, ich habe halt eine lange Zeit irgendwie in meinem Berufsleben versucht, mich ausschließlich über Kino zu definieren, einfach aus der Liebe zum Kino. Und habe das ja auch 17 Jahre gemacht. Es ist nur einfach so gewesen, dass sich innerhalb der Fernsehsender, aber natürlich auch bei den Streamern, einfach so wahnsinnig viel getan hat, die Serienstruktur, als wenn man so will, also man den Kunstanspruch eigentlich in der Serie erkannt hat und das eine völlig andere Herangehensweise ist mittlerweile und auch die Inhalte um einiges komplexer sind, als sie mittlerweile im Kino sind. Also ich bin Geschichtenerzähler und ich gehe dahin, wo die interessanten und spannenden Geschichten sind, und es wäre heutzutage vollkommen idiotisch zu sagen, man versucht sich ausschließlich aufs Kino zu konzentrieren. Das wäre schlimm weil das Genre-Kino immer mehr leidet, die Vielschichtigkeit innerhalb der Geschichten immer mehr nachlässt und die eben sozusagen, die findet man eben heute bei den Serien viel eher. Und deswegen wäre es natürlich auch als Schauspieler völlig blöd zu sagen, ich mache nur noch Kino. Aber Tatsache ist, dass ich versuche, solange wie es geht, versuche ich, das Kino zu der Mitte meiner Arbeit zu machen.
Schauen Sie denn trotzdem selbst Fernsehen?
Ich gucke Fernsehen, aber ganz wenig Fiktion. Ich gucke generell nicht so viel Fiktion. Ich gucke sehr gerne Dokumentationen. Serien auch, aber nicht so sehr. Ich will nicht am Abend 3 Folgen gucken, das ist mir zu viel. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich im Kino festhalte, einfach auch, weil ich dieses Format, diese 1,5 Stunden, diese 2 Stunden, die sich irgendwann mal eingegroovt haben, wenn man so will, als eine mehr oder weniger perfekte Länge für einen Film. Nicht nur, weil Kinobesitzer einen Film dann so und so oft spielen können, sondern auch, weil sie dann als Produkt irgendwie handelbar sind, weil dann $10 dafür irgendwie ganz okay sind. Das hat ja seine Gründe, weswegen Filme immer 1,5 Stunden bis 2 Stunden lang waren. Mhm. Und das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen sich das ändert, ist, weil die Leute jetzt eine ähnliche Qualität auf ihrem Sofa konsumieren können. Ne? Und das macht das Ganze dann zu einem passiven Erleben, was wiederum eine andere Aufmerksamkeit voraussetzt. Also die Leute gehen einfach mit einer anderen Erwartungshaltung an eine Serie ran als im Kino. Und deswegen ist das schon ein Stück weit auch schade, was da passiert. Aber gleichzeitig sind die spannenden Stoffe momentan auf jeden Fall eher in den Serien zu finden.
Verstehe schon. Und die Fernsehbildschirme sind ja inzwischen auch so groß, dass sie fast einer Kinoleinwand gleichkommen.
Genau. Und dann haben sie halt im Kino immer mehr die Entwicklung in Richtung, also entweder, was man High Concept nennt, also groß, alles groß, viel Merchandise, große Helden mit viel Entertainment, dass der Kinobesuch quasi mehr in Richtung Entertainment Park eigentlich geht, als dass es wirklich darum geht, dass man sich eine Geschichte anguckt. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite haben sie den Kunstfilm. Da ist auch überhaupt nicht das Problem zu suchen. Der ist relativ gesund und ich glaube, das wird auch so bleiben, weil das ein sehr besonderer Raum und auch ein besonderes Publikum ist. Aber was halt leidet, ist das Genre-Kino. Ne? Sind halt die klassischen Genrefilme der 80er, 90er und 2000er, Nullerjahre, die immer schwieriger werden zu finanzieren. Die man einfach wirklich nicht mehr finanziert bekommt.
Das war alles noch anders, als Sie angefangen haben, nämlich auch im Fernsehen. Da waren Sie noch Kind. Neues aus Uhlenbusch hieß diese Serie. In einem Alter, in dem Ihr Sohn heute ist, ich glaube 9 oder 10, musste das so kommen als Schauspielersohn?
Nee, das ist der Unachtsamkeit meines damaligen Stiefvaters geschuldet. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber so hat meine Mutter mir das erzählt. Also wir saßen am Küchentisch zusammen und der Hans-Peter Korff, der damals ja mein Stiefvater war, so der mit meiner Mutter ja damals, glaube ich, 4 Jahre zusammengelebt hat, der hat bei einer Folge Regie geführt. Und ich glaube sogar, dass der da auch mitgeschrieben hatte. Und dann hat er mich am Küchentisch gefragt, ob ich das machen will, diese Rolle spielen will. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ja! Und meine Mutter, ich werde diesen Blick halt nie vergessen, weil daran kann ich mich noch erinnern, dass die ihm nur diesen Blick zugeschossen hat. Und dann konnte sie es halt nicht mehr verbieten, weil er am Tisch halt mir dieses Angebot gemacht hat. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich muss sagen, das hat da den Richtigen getroffen, weil ich war damals schon so sicher, auch dass das ist, was ich sowieso machen will, dass es da irgendwie den Richtigen erwischt hat. Aber ich persönlich denke auch, dass es besser ist, wenn man seine ersten Schritte als Schauspieler, als Erwachsener macht. Ich glaube, das ist besser.
So sehen Sie das als Vater. Das heißt, Ihrem Sohn würden Sie das nicht erlauben?
Ich glaube nicht, nee. Also, da müssten schon sehr, sehr besondere Umstände zueinander kommen, dass ich das tun würde. Und bevor er nicht zu mir ankommt und bettelt und sagt, Papa, ich will das unbedingt machen, und zwar von sich aus, würde ich sowieso nicht machen. Also erstmal muss ich merken, dass da ein richtiger Drang ist, das zu tun. Da muss man sagen, den habe ich tatsächlich auch gehabt, damals schon. Also dass meine Mutter wusste, dass ich das will, seit ich 5 bin. Das ist bei meinem Sohn nicht so. Und solange der das nicht wirklich massiv will, dann hat das für mich erstmal überhaupt gar keinen Raum da.
Sehr vernünftig. Sie sprachen eben von Ihrer Mutter, die wunderbare Schauspielerin Monika Bleibtreu, viel zu früh verstorben. Sie haben sie als Kind ja auch oft begleitet ins Theater, zu Proben und zu Auftritten. Ins Hamburger Schauspielhaus, wo sie engagiert war. Wie haben Sie sich währenddessen die Zeit dort vertrieben?
Ach, das war ganz cool eigentlich, weil das Tolle an so einem Theater ist ja, das ist ja quasi ein Riesenspielplatz. Ne? Also du hast ja alles. Also erstmal war es geil überhaupt in dem jungen Alter eben das Haus auswendig zu kennen und genau zu wissen, wie kommst du von hier, zack, durch den Nebengang in die Garderoben, hinten rum, ins Parkett, oben in den Rang, in den Beleuchterlogen rumhängen und so da rein, wo keiner rein darf, die Waffenkammer, Fundus. Also ich kann heute noch alle Wege im Schauspielhaus. Und das ist ein großes Ding so. Und das hat mich damals fasziniert. diese in sich geschlossene Welt, ne? Dass es da so alles gibt, also von was zu essen über jegliche Form von Bauten, Waffen, Kostüme.
So ein eigener Mikrokosmos.
Ja, total. Und das ist für ein Kind, also ich fand das damals, ich habe mich da überhaupt nicht gelangweilt. Dann schon, ja klar, auf Proben und so, da war es dann manchmal so ein bisschen zäh, wenn das dann sehr lange ging. Aber ansonsten habe ich eigentlich die Zeit da im Theater immer sehr, sehr genossen. Ich mochte das ganz gerne.
Aber selbst als Schauspieler auf die Bühne zu gehen, auch auf der Theaterbühne zu stehen wie Ihre Mutter?
Ich habe zwei Jahre Theater gespielt, ja.
Aber seitdem nicht mehr.
Nee, seitdem nicht mehr. Nee, aber ich habe so angefangen. Ich habe 2 Jahre Theater gespielt in Hamburg, auch am Schauspielhaus und am Thalia. Also das ist ein bisschen geprahlt. Das waren kleine Rollen, die ich da gespielt habe und so. Aber ich habe zumindest meine Gehversuche gemacht auf einer Bühne. Habe aber auch ganz schnell gemerkt, da hatte ich aber auch unheimliches Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt eigentlich diese, wenn man das so nennen will, Renaissance des deutschen Kinos so ein bisschen begann. Ne? Und die ersten wirklich ambitionierten Fernsehfilme von Bernd Schademal rauskamen und so Sachen, wo man gemerkt hat, da hat sich was geändert. Dann kam irgendwann Kleine Haie von Sönke Wortmann. Und so, wo ich auf einmal gemerkt habe, wow, hier ändert sich der Ton, ne? Der Ton in der Erzählweise ändert sich und zwar auf für mich sehr spannende Art und Weise. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich da relativ schnell dann auch daran bin und dann auch relativ schnell Rollen bekommen habe. Und dazu einfach die gesamte, nicht nur die TV-Landschaft, auf einmal auch sich eine Kinolandschaft irgendwie sortierte. Und ich das große Glück hatte, da irgendwie mittendrin zu sein, ne? Genau zur richtigen Zeit. Und hatte da wirklich sehr viel Glück. Und ja, das war halt auch immer mein Traum. Ich wollte ja auch zu einer Zeit Filmschauspieler werden, als das gar nicht ging. Also ich wollte immer Filme machen, schon. Also meine gesamte Kindheit und Jugend über. Aber ich wusste auch, dass das höchstwahrscheinlich nicht geht, weil eben damals, als ich den Beruf ja machen wollte oder als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es 3 Programme im Fernsehen und es gab keinen deutschen Film. Und wenn es deutschen Film gab, dann habe ich mich nicht dafür interessiert. Ja, noch nicht mal. Es war dann eher schon wieder die Dekonstruktion, also eher schon wieder Filmverlag der Autoren und so. Quasi für einen 15-Jährigen noch schlimmer als Heimatfilm, ne? Also so. Also ich habe das heute sehr zu schätzen gelernt, dieses Kino. Aber es ist natürlich für einen 14-, 15-Jährigen ist das natürlich nichts, ne?
Und ja gut, es gab Fassbinder und so, aber der hatte natürlich...
Das meine ich, aber das meine ich. Das ist ja für einen 15-Jährigen nichts. Das ist ja, wie gesagt, noch schlimmer als Heimatfilm für einen 15-Jährigen. Der Heimatfilm geht ja noch. Da kommen wenigstens noch ein paar Frauen mit einem schönen Dekolleté vor oder so mit 15. Das kann man auch irgendwie so. Aber die Dinger, die waren halt wirklich so, das wollte keiner sehen. Und ich auch nicht. Aber ich wollte die Heimatfilme auch nicht sehen. Insofern, es gab keine Vorbilder. Ne?
Also man kann
die Vorbilder
schon sagen,
waren am Theater.
Man kann dann schon sagen, Herr Bleibtreu, zur richtigen Zeit kamen dann die Filme, die auch für Ihre Generation passten.
Absolut, ja. Das war ja am Anfang ein riesiges Ausprobieren. Ne? Also als das dann losging mit den sogenannten Beziehungskomödien, Katja Riemann, Der bewegte Mann, Manta Manta, das war ja auch ein Ausprobieren. Also, und natürlich hat man erstmal diese quasi verloren gegangene deutsche Sprache im Kino erstmal mit Humor versucht neu zu definieren. Das war auch richtig so, weil das war der einfachste und leichteste Weg, um erstmal an die Menschen ranzukommen und sie neugierig darauf zu machen, dass auf einmal im Kino Deutsch gesprochen wurde, was völlig Neues war. Und das Ganze kriegte ja auch eigentlich dann erst einen Drive, als die Mauer runter war und sich so dieses neue, wie auch immer, bis heute vielleicht immer noch nicht ganz existierende deutsche Identität oder wie auch immer geformt hat. Ne? Und deswegen waren diese Filme immer erstmal lustig am Anfang und so ein bisschen Potpourri aus allem, was wir geliebt haben. Also ein bisschen Französisch, bisschen Amerikanisch, bisschen Italienisch, alles in einen Topf geschmissen und versucht, deutsches Kino draus zu machen. Ne?
Sie sagen gerade Humor, Herr Bleibtreu, das war ja auch etwas, was damals noch den Deutschen generell abgesprochen wurde, auch im Film.
Genau, deswegen hatte das Feuilleton damals auch so aggressiv darauf reagiert, ne, weil die damals gesagt haben, so, wie kann das sein und ausgerechnet wir nun und wenn überhaupt, Dekonstruktion von allem, was mal gut war in Deutschland und der Intellekt ist dahin, jetzt geht's nur noch um Blondinen, das kann nicht sein und so, und die waren richtig sauer, dass die Leute über Geschichten in ihrer eigenen Sprache gelacht haben im Kino, ne? Und so sehr viele dieser Filme nicht mein Geschmack waren, habe ich das trotzdem immer umarmt und habe gesagt, das ist doch toll, was immer die Leute lieben und feiern ist erstmal gut, ne? Weil das ist genau das, was uns in Deutschland fehlt, ist eine Begeisterung für das Zeug, was aus den eigenen Reihen kommt. Und das ist immer noch, wenn man zum Beispiel die Komödie verlässt, schnell ein Problem. Weil wir da nämlich eben genau an diese Urnarben stoßen, wo es eben um Identifikation geht und wirklich um eine ehrliche Form von nationaler und auch kultureller Identität, wo man bewundern muss, wo man aufschauen muss, wo man bereit sein muss, sich verführen zu lassen von einem Schauspieler, von der Musik und so. Und das ist immer noch nicht so pur, wie das in Ländern wie Frankreich, Italien oder sonst wo der Fall ist. Wir haben da unser eigenes Päckchen zu tragen und das wird auch noch ein bisschen so bleiben.
Ja, von dem Schauspieler, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Moritz Bleibtreu, lassen sich sehr viele Menschen verführen, sprich in das Geschehen in den Film hineinziehen. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, als Sie noch jünger waren, bevor es soweit war, Herr Bleibtreu, in der 11. Klasse haben Sie die Schule verlassen. Dann sind Sie nach Paris gegangen als Au-pair. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
Das war streng genommen gar nicht meine Idee, sondern das hat sich so ergeben. Es war einfach so, dass ich die Schule verlassen habe, eben, wie Sie gesagt haben. Und ja, dann stand ich da und dann hat meine Mutter eigentlich gesagt, du, nix machen ist nicht. Ne? Also wenn du gehst, wenn du abbrichst, so, dann musst du irgendwas machen. Und da war mir gleichzeitig irgendwie klar, ich meine, ich war 17. Ne? Also ich habe gleichzeitig gewusst, jetzt auf eine Schauspielschule, das wäre jetzt auch gar nicht so mein Weg gewesen, weil natürlich da auch das, was mich auf einer staatlichen Schule erwartet hätte, ist eigentlich genau das, was ich meine ganze Kindheit und Jugend über irgendwie auch mit Muttermilch quasi so zu mir genommen habe. Und ich wollte halt irgendwas machen, was anders war und was für mich auch sicher neu ist. Und dann war das purer Zufall. Wir hatten eine Freundin damals, die heute immer noch in Hamburg lebt und zu der ich auch heute immer noch Kontakt habe. Und die wiederum eine Freundin hatte in Paris, die jemanden gesucht hat. Und dann kam da eins zum anderen. Und dann bin ich dahin. Und das war halt toll, weil die Kleine, um die ich mich gekümmert habe, die war damals so 2,5. Also sprach ungefähr genauso gut Französisch wie ich, nämlich gar nicht. Und dann war das ganz praktisch, weil wir dann halt quasi so, eben so zusammen mehr oder weniger die Sprache lernen konnten. Ich hatte immer eine große Nähe zu Kiddies und so, weil ich eine sehr intime und langjährige Beziehung zu meinem Kindergarten und Kindergärtner gepflegt habe und bis in die frühe Jugend hinein eigentlich immer noch mit auf die Reisen mit meinem Kindergärtner gefahren bin, weil meine Mutter ganz froh war. Aha. Ja, meine Mutter war eine alleinerziehende Schauspielerin. Das ist so ziemlich mit das Dümmste, was einem passieren kann, glaube ich, als Mutter.
Ach, da war das auch eine männliche Bezug?
Voll, absolut. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und bis heute, also auch jemand, den ich, also wenn es jemanden gibt, dem ich sowas wie so eine Art von Vaterfigur zusprechen würde, dann ist das sicherlich mein heißgeliebter Konrad aus Hamburg. Mette, sei gegrüßt, wenn du das hörst. Und ja, der hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und einfach auch, weil ich da viel Zeit verbringen konnte. Ich bin auch nach der Schule noch, sogar in der 5. Klasse noch, nach der Schule noch in den Kindergarten gegangen bis 18 Uhr.
Tatsächlich.
Einfach, weil es weil es einfacher war. Und dadurch hatte ich viel Bezug halt auch immer so zu Kiddies und so. Mhm. Und das war für mich nicht ungewöhnlich. Und dann habe ich das gemacht. Und das war super. Und ich bin da 1,5 Jahre geblieben.
Ist ungewöhnlich für einen Jungen damals.
Ja, total, also total. Vor allen Dingen damals. Das war so, was? Aber das war super. Also für mich war das toll. Ich hatte dann da meinen Chambre de Bonne und hab dann halt in aller Ruhe, wenn man so will, eben Französisch lernen können. Hab dann da noch mehrere Nebenjobs gemacht, hab da viel gearbeitet auch und kam dann wieder und sprach Französisch, was toll war.
Gute Sache. Schauspielausbildung haben Sie dennoch gemacht, später in Rom und in New York. Ich glaube, Sie waren in New York an der Lee Strasberg.
Nee, das stimmt nicht. Was? Ich habe einzelne Kurse im HB-Studio gemacht. Ich habe über ein Jahr lang am Actors Studio gearbeitet, das ja fälschlicherweise, wie viele glauben, keine Schauspielschule ist, sondern im streng genommen eigentlich ein Club für Schauspieler und ein begegnenden Ort, wo Schauspieler sich begegnen können, mit Autoren ihre Texte besprechen, überarbeiten können. Und da habe ich gearbeitet über das Goethe-Institut und habe mir da dann diese Sessions von den Kollegen untereinander anschauen können. Und da habe ich dann Privatunterricht gehabt mit mehreren Leuten, die es auch heute noch gibt und die heute sehr erfolgreich auch immer noch arbeiten. Also ich habe schon Schauspielschule gemacht, aber eben nicht an der Strasberg-Schule. Ich bin eben tatsächlich sogar rein und wieder raus, weil ich das so scheiße da fand.
Ja. Okay, Moritz Bleibtreu erzählt bei Doppelkopf aus seinem Leben und von seinen Rollen. Sehr wandlungsfähig also. Doch Ihre Paraderolle, Herr Bleibtreu, das ist der, ich nenne ihn jetzt mal Vorstadtkanoven. Sie sind ja in St. Georg aufgewachsen in Hamburg. Das war damals ein sogenanntes Problemviertel mit viel Rotlicht und so weiter. War das für Sie auch ein Problem?
Ja, also es war insofern ein Problem, als dass wir da hingezogen sind und ich vorher halt aus einer relativ behüteten Gegend kam. Ne? Und das war so ein bisschen blöd, weil da war ich gerade 8 oder 9 oder so, so alt wie mein Sohn jetzt, glaube ich, ungefähr. Das war eine riesige Umstellung halt. Aber was heißt Problemviertel? Es war halt ein Rotlichtviertel. Mhm. Ne? Also es war einfach ein klassisches Rotlichtviertel.
Nicht und bürgerlich das, ja, eben, ne?
Nee, denn, nein, überhaupt nicht bürgerlich, nee. Nein, da war nicht viel bürgerlich damals, nee. Aber das hat sich ja komplett geändert. Mittlerweile ist das eine sehr angenehme
Gegend. Wie war das für Sie als Kind, da plötzlich aus so einer behüteten bürgerlichen Gegend dann nach Hamburg, nach St. Georg?
Erstmal furchtbar, um ehrlich zu sein. Erstmal war das gar nicht lustig. Ich fand das überhaupt nicht lustig. Nee, das war nicht lustig, eigentlich. Viel mehr lässt sich dazu auch gar nicht sagen. Es hat eine lange Zeit gedauert, damit ich mich da irgendwie so zurechtgefunden habe und um überhaupt erstmal zu verstehen, wie viele Dinge da so grundsätzlich anders sind und Das hat eine gute Zeit gedauert für mich, mich da in Anführungsstrichen einzuleben. Das war schon was ganz anderes als das, was ich so kannte.
Wie haben Sie sich eingelebt? Wie haben Sie sich schließlich dann durchgesetzt?
Ach, ich glaube, wie das immer so ist. Am Ende des Tages, der Mensch gewöhnt sich an alles. Irgendwie am Anfang war das echt schwer und also ich war auch nie zum Beispiel ein Schläger oder so, ich war eigentlich eher immer ein zartbeseiteter Junge. Auf einmal wirst du damit konfrontiert, dass zum Beispiel Gewalt was ist, was nicht nur existiert, sondern was auch täglich einfach völlig normal ist. Und ich kannte das gar nicht, dass überhaupt irgendjemand haut. Das war für mich völlig neu. Und das sind halt Sachen, da musst du dich dann halt erstmal dran gewöhnen. Und das dauerte halt so 2-3 Jahre, aber wie das dann so ist, irgendwann gewöhnt man sich dran und die Leute in dem Umfeld gewöhnen sich an dich und dann färbt das eine auf das andere ab und dann passiert das, was alle Integrationen nennen, dann irgendwie, glaube ich, von ganz alleine. Also das ist dann irgendwann so gelaufen und retrospektiv, so hart die Zeit am Anfang war, würde ich das jetzt auch auf keinen Fall missen wollen und ganz viel, was mich ausmacht, liegt eben auch da in diesen Straßen irgendwie auch begraben. So, das ist schon gut so, ja, wie das alles gelaufen ist.
Heißt das, dort haben Sie was fürs Leben gelernt, also so nach dem Motto den Geruch oder den Klang der Straße in sich aufgesogen?
Na, das wäre jetzt sehr poetisch ausgedrückt, ne? Aber ich würde mal sagen, ich weiß, was Unterschicht bedeutet. Das ist halt das Ding. Ich komme nicht aus der Unterschicht. Meine Mutter war eine Schauspielerin. Ja, ich war ja ein relativ privilegiertes Kind innerhalb dieser Gegend. Der einzige Grund, weswegen ich da überhaupt gewohnt habe, war die Nähe zum Schauspielhaus, ne? Weil das einfach, und es war auch ein bisschen schick, muss man sagen. Es war in den frühen 80ern war es so ein bisschen cool für Künstler, in so shabby Ecken zu gehen, weil das so ein bisschen, ja, das war halt so ein bisschen wild und cool, glaube ich. Und das war aber nicht der hauptsächliche Grund. Der hauptsächliche Grund war wirklich, dass man zu Fuß zum Theater gehen konnte. Ich glaube, die Probleme zwischen den einzelnen Schichten werden immer größer und sind für mich die Haupttriebfeder für vieles, was da momentan so schief läuft. Und vieles davon hat dann eben auch was mit Verständnis zu tun. Das ist halt ganz wichtig. Und es gibt bestimmte Dinge, die in der Unterschicht, die einfach eine andere Wertigkeit und ein ganz anderes Gefühl mit sich bringen. Also, und habe das als großes Glück empfunden, das erlebt haben zu dürfen, wie bestimmte Dinge sich für Menschen anfühlen und wie unterschiedlich eben die Draufsicht auf etwas ist. Also wenn ich Ihnen ein Beispiel geben soll, zum Beispiel, wenn ich meinem Sohn heutzutage in der Art und Weise, wie er groß wird, und er wird sehr behütet groß, ne? Wenn ich dem den Begriff der Ehre oder den Begriff des Stolzes, wenn ich dem das beibringen sollte, wenn ich dem versuchen sollte zu erklären, wie anders oder warum der ganz anders ist als sein Begriff von Stolz und Ehre, dann könnte ich ihm das gar nicht erklären. Er würde das nicht verstehen, weil er das nicht kennt. Und es gibt bestimmt, ja genau, und es gibt bestimmte Sachen, die kann man nicht erklären. Die muss man erlebt haben, damit man versteht, was damit gemeint ist und wo das herkommt. Und der Rest ist eine riesengroße Diskussion, die letztendlich obsolet geführt wird, weil man es einfach nicht verstehen kann. Ne? Also wie zum Beispiel Statussymbole oder so Sachen. Für jemanden, der immer irgendwie genug gehabt hat, ist ein Statussymbol immer protzig. Und das ist auch gut so, dass es das für ihn ist. Aber für jemanden, der nie etwas gehabt hat, ist es unter Umständen das Ankommen an irgendeinem Ort, den er selbst nicht für möglich gehalten hat. Ne? Also klar, die Wertigkeit ist eine ganz andere. Das, was für uns Freiheit ist zum Beispiel in unserer bürgerlichen Welt, wo wir aus einer Familie kommen, die gut situiert ist und wir sind auf einer guten Schule und uns stehen alle Möglichkeiten offen und wir sind nicht ganz auf den Kopf gefallen, haben IQ über 70 und alles ist gut. Dann haben wir eine Freiheit und mit dieser Freiheit können wir unheimlich viel anfangen und das ist ganz toll. Das ist wunderbar, denn so frei wie wir heute sind, waren wir noch nie in der Zeitgeschichte der Menschheit. Wenn Sie jetzt aber dagegen sich einen Jungen vorstellen, der vielleicht aus Umständen kommt, in denen er weiß, dass die Institutionen, die er braucht, damit er überhaupt an dieser Freiheit teilnehmen kann, ihm verbaut sind, diese Wege ihm verbaut sind, dann wird diese Freiheit, die für uns großartig ist, für ihn zu einem Gefängnis und wird für ihn zu etwas, was ihn erdrückt und was ihm Angst macht. Und gerade das, was wir als Freiheit empfinden, ist für jemand anderen der größte Druck, weil er genau weiß, dass er diese Mittel nicht hat, um in dieser Freiheit zu etwas zu kommen, was wünschenswert ist. Und das ist ein großes Problem. Und das sind die Sachen, glaube ich, über die man reden muss, wenn man über Integration und diesen ganzen Quatsch redet. Und die viel wichtiger sind als Nationalität und so. Es geht einfach wirklich darum, wer hat was und wer hat nichts und wie fühlt sich das an.
Sie profitieren wahrscheinlich auch davon in Ihren Rollen, dass Sie diese Dinge erlebt haben. Ich denke jetzt an Filme mit Fatih Akin, Zolino oder Soul Kitchen oder auch Nur Gott kann mich richten. Und Sie können auch diese sogenannte Kanak Sprack. Ich glaube, das kann man nicht lernen als Schauspieler. Das muss man irgendwie so aufgesogen haben.
Ach, ich glaube, Mundarten sind generell ein Talent. Ich glaube, Mundarten sind ein musikalisches Talent. Die einen haben das, die haben das, anderen haben es nicht. Das hat aber gar nicht dann so sehr, also ich sage mal, wenn du so sprechen kannst, dann kannst du auch einen französischen Akzent machen. Das ist kein Unterschied. Das ist dann egal. Oh, ich kann auch sehr gerne mal, was die Liebste, was ich immer gesagt habe, was ich sehr gerne mal tun, ich kann ja hier mal eine kleine Kostprobe von geben, wäre wirklich einmal eine holländische Figur zu spielen. Und das für mich, ich muss sagen, ist eine die sympathische Mundart, die es überhaupt gibt, Dialekte, ne? So aus Holland-Nederlands. Mhm. Da würde ich sagen, also das ist letztendlich, wenn man einen kann, kann man alle. Wenn man einen kann, kann man alle lernen. Wenn man das nicht kann, dann kann man es auch nicht lernen. Ja, aber das hat nichts zu tun, ich bin eben nicht mit Holländern groß geworden und ich kann trotzdem.
Sie haben Rudi Carrell im Fernsehen gesehen, geben Sie es
zu. Ich habe Rudi Carrell im Fernsehen gesehen und der Mareike, wie hieß sie noch hier, Amado, ne? Mareike Amado und so, die ganze Endemol und so, ja, wunderschön. Ja, ich bin großer Fan gewesen von Rudi Carrell, großartige Entertainer. In diesem Zusammenhang hier nochmal einen Gruß in den Himmel an Rudi.
Ja, lernen ist das eine, aber Talent dafür muss man auch haben. Wie Moritz Bleibtreu, Sohn österreichischer Eltern, Monika Bleibtreu und Hans Brenner, in München geboren, in Hamburg aufgewachsen. Gibt es für Sie sowas wie Heimat, Herr Bleibtreu?
Ja, das gibt's schon. Hamburg ist meine Heimat, würde ich sagen. Doch, ich denke schon. Also da sind meine Freunde, da ist meine Familie, da ist mein Zentrum so. Und deswegen kann ich sagen, das ist meine Heimat. Aber gleichzeitig ist das für mich ein Begriff, der dann auch genau mit diesen Elementen austauschbar ist. Also wenn dann diese Parameter nach, keine Ahnung, Los Angeles gehen werden würden, dann wäre dann da meine Heimat. Ne? Also ich bin keiner, der Heimat festmacht an einem Ort oder so. Für mich geht es mehr um die Leute, die dann da sind und mich umgeben.
Die könnten Sie ja da unter Umständen nicht mitnehmen. Haben Sie denn heute noch Freunde von früher, die Sie so ja die ganzen Jahre über begleitet haben?
Nur. Ich habe gar keine anderen Freunde. Ich habe nur Freunde aus der damaligen Zeit. Ja, also das stimmt natürlich nicht ganz. Natürlich habe ich viele, viele Freunde gewonnen auf dem Weg, ganz, ganz viele. Aber meine Freunde, da müsste man jetzt irgendwie, das wäre dann Haarspalterei im Sinne der Worte, aber meine Freunde an der Basis, die immer da waren und die heute immer noch da sind, das ist eine Handvoll und die habe ich, seit ich 15 bin. Da hat sich auch nichts dran geändert.
Naja, zu Ihrem ebenfalls früh verstorbenen Vater hatten Sie kaum Kontakt, dafür aber ein besonders enges Verhältnis zu Ihrer Mutter, Monika Bleibtreu. Wie haben Sie sich verändert, seitdem Sie niemandes Kind mehr sind?
Das weiß ich gar nicht. Ach, das ist schwer zu sagen. Also, der Moment, in dem man weiß, dass es jetzt keinen mehr über einem gibt, das ist ein komischer. Also jetzt mal unabhängig von der Trauer und unabhängig davon, dass das natürlich irre wehtut, aber dieser Moment, wo einem klar wird, dass da halt keiner mehr ist, also da ist halt keiner mehr über einem, ne? Also kein Opa, keine Oma, kein Vater, keine Mutter. Man ist jetzt irgendwie der Kopf vom Fisch, ne? So. Und das ist nicht so schön. Wenn das so früh passiert, wie es bei mir passiert. Das ist, soll einfach, 37, also, ne? Ja, wie soll man sagen? Also, es ist so, ich habe halt irgendwie immer nur gedacht, das ist gemein. Ich fand es einfach gemein. Ich habe einfach gedacht, so, es ist einfach gemein. Das denke ich bis heute. Also, da hat sich auch nichts dran geändert. Ich finde es einfach gemein. Ich finde es bis heute gemein, dass das so früh passiert ist. Also, es ist eine Unausweichlichkeit. Es ist auch richtig. Es ist auch der richtige Abfolge. So soll es sein, ne? Also, Kinder verlieren ihre Eltern. Das ist so. Das gehört so. Aber, nicht so. Ja, aber ansonsten, in dem Sinne verändert wirklich, kann ich gar nicht sagen. Das müssten dann wirklich andere Leute sagen, die mich beobachten und die sagen, ja Moritz, guck mal hier, du bist jetzt mehr so und so. Aber in meinem Kern hat sich da eigentlich nicht viel verändert, außer dass das eine weitere Narbe ist, die dann halt da ist, oder ein weiteres Loch. Ist vielleicht das bessere Bild. Und das sind so Löcher, die gehen auch nicht zu. Die bleiben dann so. Das ist dann so da. Und dann muss man sich dran gewöhnen, dass da halt so ein Loch ist, ne? Und davon kommen vielleicht dann auch noch 2, 3 mehr dazu im Leben.
Einerseits spüren Sie dieses Loch, andererseits wohnen Sie ja mit Ihrer eigenen Familie heute in einem Vorort in Hamburg, in einem Haus. Ist das so eine Art Gegenprogramm zu Ihrer eigenen Kindheit und Jugend?
Nö, das würde ich gar nicht so sagen. Es war ein gemeinsamer Wunsch und auch mein Wunsch. Ich hatte dann auch irgendwie dieses Gefühl, ich fand es auch gut, dann aus der Stadt mal raus zu sein. Das fand ich irgendwie ganz geil. Das war auch eine super, super Entscheidung. Das hätte ich viel früher machen sollen eigentlich. Und ich habe ja das große Glück gehabt, wenn man so will, dass meine Mutter meinen Sohn ja noch kennenlernen durfte. Ne? Und
Oma werden.
Ja, genau. Das hat sie zum Glück noch erleben dürfen. Zwar nur sehr kurz, aber sie hat es zum Glück noch erleben dürfen. Und klar, natürlich, ich weiß, was mich ausmacht. Ich weiß, wie viel von mir und das, was mich ausmacht, auch irgendwie mit dem zu tun hat, wo ich herkomme. Aber das ist, ich kann da ja nichts weiter tun, als momentan, als zu gucken, dass es dem an nichts fehlt. So, das wäre ja völlig blöd, ne? Das ist so, wenn es da ist, ist es da. Und dann soll es auch gelebt werden. Und natürlich versuche ich mir Mühe zu geben, dem klarzumachen, was Werte sind, ne? Dass das Geld nicht im Geldautomaten wächst und so. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite gebe ich mir die größte Mühe, ihm alle seine Wünsche zu erfüllen. Das ist völlig klar so, ne? Und es gibt nichts Schöneres, als deinem eigenen Kind einen Wunsch zu erfüllen. Das ist toll. Und wenn man es kann, warum soll man es nicht machen, ne? Das wäre dann auch schade.
Moritz bleibt treu. Heute ist er bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und damit kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch, James Brown. Und er singt A Man's World.
Genau, ist James Brown, einer der größten Legenden aller Zeiten für mich. Inbegriff des Macho-Tums eigentlich. Ich habe den Song ganz bewusst deswegen ausgewählt, weil er für mich ein wunderschönes Regulativ darstellt. Ich glaube auch bei dieser ganzen Sexismus- und MeToo-Debatte und so, von beiden Seiten einen Schritt auf den anderen zu und alles ist gut. This is a man's world, but it ain't nothing without a woman.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark.
Man's World von James Brown hat sich Moritz Bleibtreu für Doppelkopf in HR2 Kultur gewünscht. Und Sie sagten eben, Herr Bleibtreu, das ist so ein Gegenprogramm zu der Debatte im Moment. Ja, James Brown war ja schon auch ein richtiger Macho und er hat es genau beschrieben.
Oh ja, ich glaube, wenn es zu James Browns Zeit Me Too gegeben hätte, ich glaube, dann hätte James Brown und einige andere ziemlich alt ausgesehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
Gut, Me Too ist die eine Seite. Eben hatten Sie mal angedeutet, ja, wenn wir schon über Integration diskutieren und im Moment wird ja sehr, sehr viel darüber diskutiert. Interessieren Sie sich auch im Allgemeinen für Politik?
Ich interessiere mich sehr dafür, ja, aber ich rede nicht so viel darüber, weil ich mir nicht anmaße, über Dinge zu reden, von denen ich dann vielleicht eben doch noch zu wenig weiß, um da wirklich drüber zu reden. Aber interessieren tut mich das sehr, ja.
Also so öffentlich Position beziehen oder Ihre Meinung zu sagen zu dem einen oder anderen Thema, würden Sie das nicht machen?
Ich würde das unter Umständen tun, aber was ich vor allem momentan so ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir auf eine Zeit zuschlittern, wo einem das abverlangt wird. Und das finde ich ganz furchtbar. Ich habe so das Gefühl, dass wir in Zeiten von Social Media, wo es irgendwie normal geworden ist, dass jeder alles bewertet, beurteilt und kommentiert, dass wir in eine Situation gebracht werden, in denen wir eine Haltung haben müssen, auf einmal zu denken. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz furchtbar, weil ich werde mir nicht vorschreiben lassen, zu irgendwas eine Meinung zu haben, wenn ich darüber nicht reden will. Das ist mein Problem, ob ich dazu eine Meinung habe und wenn ich eine habe, ob ich die mit jemandem teile. Und das finde ich halt in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf nie passieren. Also man muss ja nach wie vor eben auch eine Meinung haben dürfen. So.
Von wegen Teilen, sind Sie denn aktiv bei Facebook und Instagram und anderen digitalen Medien?
Ja, so aktiv, dass mir diese Dinger immer sagen, willst du nicht endlich was posten? Facebook sagt doch dann immer, was gibt's Neues? Und dann denkst du dir so, nichts. Gar nichts. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Facebook stirbt doch, oder? Facebook ist doch schon tot.
Ist was für alte Leute.
Ich glaube, ja, und wenn überhaupt. Also, nö, das Einzige, was ich da noch ganz lustig finde, ist Instagram. Twitter ist ganz gut, weil es natürlich wirklich Spaß macht, dann irgendwie morgens um, keine Ahnung, fünf irgendwie Donald Trump dabei zuzuhören, wie er sich gerade wieder aufregt. Aber ich lege da überhaupt keinen Wert drauf. Und wenn man mir das wegnehmen würde oder wenn man morgen das Internet abschalten würde, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich würde sogar auf die Straße gehen und demonstrieren, wenn einer sagen würde, ja, wenn die Agenda wäre, get rid of the Internet, also wir schaffen das Internet ab, dann bin ich dabei. Gut. Ja, mach ich mit. Ihr beim Radio freut euch doch sofort, oder nicht?
Oh nee.
Nicht?
Nein, wir haben nichts gegen das Internet, aber
habt ihr nicht?
Das Radio ich darf schon. Natürlich nicht dabei zu kurz kommen. Moritz, bleibt treu. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Sie Luxus leben. Stimmt das?
Ja, also was heißt lieben? Ich liebe Luxus. Nee, ich mag sehr. Ja, ich mag alles, was schön ist. Ja, ich
also bin materieller ein Luxus?
Ja, sicher auch, nicht nur. Also klar, Luxus ist Zeit, gehen. Sicher ist es
langweilig.
Das, aber auch so ein bisschen eine Plattitüde. Also ja, aber ich mag halt auch das, was man vielleicht dann als überflüssigen, also Luxus, was ist denn Luxus? Luxus ist alles, was man nicht braucht und was trotzdem schön ist. Das ist Luxus.
Und was
deswegen ist völliger Schwachsinn zu sagen, dass Luxus Zeit ist. Denn Zeit ist Zeit. Zeit ist keine Luxus. Zeit ist Zeit. Luxus sind Dinge, die man nicht braucht und trotzdem haben will. Das ist Luxus. Und das mag ich sehr. Ich mag schöne Hotelzimmer. Ich mag tolle Hotelanlagen. Ich mag gutes Essen in tollen Restaurants mit teuren Rotweinen. Ich mag teure Uhren, teure Autos. Ja, ich mag das sehr. Ich finde es schön. Ich finde es sehr, sehr schön.
Und zu Hause, also, ist Ihr Heim dekoriert mit irgendwelchen wertvollen Malereien?
Nee, ich lege jetzt keinen Wert. Ich lege keinen Wert auf jetzt so Designermöbel oder so, gar nicht. Aber ich finde, ich habe ein sehr schönes Haus. Also ich bin ein Ästhet, sagen wir mal so. Ich mag alles, was schön ist. Alles, was schön ist, finde ich toll. Das muss auch nicht unbedingt teuer sein. Aber es gibt halt leider viele Sachen, die schön sind und dann eben leider sehr teuer sind.
Ist es auch ein gewisser Luxus für Sie, und das meine ich jetzt nicht finanziell, oder ein Privileg, als Schauspieler arbeiten zu dürfen?
Das ist ein Privileg, genau. Mhm. Sie haben es gesagt. Das ist ein großes Privileg, ein Geschenk. Ein großes Geschenk, für das ich auch hart gearbeitet habe, klar, aber nichtsdestotrotz ein riesengroßes Geschenk, für das ich mich auch ständig bedanke.
Kam jemals beruflich etwas anderes in Frage als Schauspieler?
Nicht wirklich. Es gab mal eine Zeit in meiner Schauspielausbildung in Amerika, wo ich sehr mit mir und mit dem Beruf und mit dem, was ich geglaubt habe, was der Beruf von mir will, gehadert habe. Und in dem Zusammenhang habe ich mir wirklich auch nur für sehr kurze Zeit mal so flüchtig darüber Gedanken gemacht, was könnte man denn machen, wenn? Und da bin ich bei Koch ganz schnell hängen geblieben. Und das wäre höchstwahrscheinlich auch die nächste Alternative dann.
Kochen
bis heute.
Sie denn zu Hause auch?
So viel leidenschaftlich gern. Leidenschaftlich gern, ja. Ja.
Schön. Ja. Ist Schauspieler überhaupt ein Beruf für Sie oder haben Sie sich einfach entschieden, mit dem Spielen nicht mehr aufzuhören?
Es ist sehr wohl ein Beruf im Sinne der Berufung. Mhm. Ne? Für mich wahrscheinlich sogar ganz speziell berufen gefühlt, habe ich mich da in sehr, sehr jungem Alter schon. Aber es ist, wenn die Frage darauf abzielt, keine Arbeit. Zumindest für mich nicht. Also nur in seltenen Fällen. Ab und zu gibt es Momente, wo dann das Ganze halt irgendwie gerade mal so schief geht, dass man es echt Arbeit nennen kann jetzt. Aber das ist selten so. Also im Allgemeinen nenne ich meine Arbeit nicht Arbeit, sondern Beruf ist der perfekte Ausdruck. Ja, tatsächlich. Und ich fühle mich auch tatsächlich berufen, das zu tun, bis die Leute mich nie mehr sehen wollen.
Das ist schön. Sie hatten damals mal eine Rolle, ich glaube, es ist ein paar Jahre her, ungefähr 10 Jahre her, eine Rolle abgelehnt in Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds.
Nee, ich habe Fatih zugesagt. So muss man die Geschichte erzählen. Ich
Fatih Akin?
Halt Soul Kitchen. Mhm. Genau, wir haben Soul Kitchen gemacht. Und das war halt genau zu dem Zeitpunkt, in dem wir Soul Kitchen gemacht haben. Und Quentin hatte halt mir diese Rolle angeboten, die dann eben auch in dieser ellenlangen Kneipenszene mit dabei gewesen wäre, die 3 Wochen am Stück gedreht hat, wo er alle Schauspieler 3 Wochen am Stück beschäftigt hat. Und das wäre nicht gegangen. Und dann habe ich halt gesagt, so gerne ich das jetzt gemacht hätte, und ich habe mich auch total geärgert, das gebe ich gern zu. Mhm. Also ich habe nicht Quentin Tarantino abgesagt, ich habe Fatih Akin zugesagt und mein Wort gehalten.
Ja, so klingt es besser. Und das haben Sie nie bereut?
Nö, auf gar keinen Fall. Weil ich mache Filme, weil ich in dem Moment empfinde, dass das richtig ist. Und ich weiß, wie schwer das ist, Filme zu machen, sie auf die Reihe zu kriegen und sie zu finanzieren. Und wenn ich jemandem sage, ich mache was, dann mache ich das auch. Also ich bin vielleicht ein sehr chaotischer Mensch, aber ich bin mindestens genauso verlässlich, wie ich chaotisch bin.
Ein Mann, ein Wort.
Ja, das hört sich so doof an, aber doch. Gerade in unserem Beruf ist das unheimlich wichtig, ne? Weil eben vieles von dem, was so passiert, eben dann doch oft mehr Schein als Sein ist und so. Und da ist es halt wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass wenn einer sagt, so und so, dass das dann auch gemacht wird.
Ja, Sein, Schein und sehr, sehr viele schöne, lustige, kritische und auch gruselige Filme mit Moritz Bleibtreu sind schon in die Kinos gekommen. Der aktuelle heißt Abgeschnitten, ein Thriller. Er startet morgen. Sind Sie schon aufgeregt, Herr Bleibtreu?
Ein bisschen, ja. Ich bin wie immer dann auch ein bisschen aufgeregt. Aber dadurch, dass ich vermeide, mir die Filme vor Publikum anzugucken, das habe ich jetzt schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr gemacht und ich werde das auch in diesem Fall nicht tun, bin ich da etwas geschützt. Aber klar, man ist da immer aufgeregt.
Und wo gucken Sie dann? Zu Hause auf der Couch?
Genau, ja genau. Ich gucke mir das dann meistens einmal an, einfach nur damit ich über den Film reden kann und damit ich Ihnen nicht irgendwas von Szenen erzähle, die gar nicht im Film sind. Das wäre ein bisschen blöd. Aber ansonsten überlasse ich das die anderen Leute, die Filme zu gucken, und bleibe, wie Johnny Depp so schön gesagt hat, so weit wie möglich entfernt davon.
Ja, und angucken können sich die Leute den Film ab morgen. Er heißt Abgeschnitten und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dafür und natürlich auch für sich selbst. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder und einen Musikwunsch erfülle ich Ihnen noch. Der heißt Afrika von Toto. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Dahinter steckt der simple Wunsch, wieder so eingängige Melodien in der Popmusik hören zu wollen. Dass mir die Popmusik der letzten 5 Jahre sowas von auf den Senkel geht, um nicht Sack zu sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder zu einer Musik zurückfinden, die so eingängige und tolle Melodien mit so viel Wiedererkennungswert mit sich bringen, wie die Musik der 80er Jahre. In diesem Sinne, eine der geilsten Lieder dieser Zeit, Toto Africa.
Vielen Dank, Moritz Bleibtreu.
Dankeschön, vielen Dank.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody.